Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Northern Ireland is not EU territory. It is our responsibility to safeguard peace and prosperity in Northern Ireland. And that is why we cannot rest until this situation has been addressed.
Die britische Regierung in Person von Brexit-Minister David Frost, den wir hier gehört haben, die will also nicht ruhen. Weiter verhandeln mit der Europäischen Union über Nordirland, um dort Frieden und Wohlstand zu schaffen, was ja ihre Aufgabe ist und nicht die Aufgabe der EU, so David Frost. Aber faktisch gehört Nordirland weiterhin zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Die EU-Regeln gelten, so ist es gesetzt seit dem Brexit, seit Januar. Beide Seiten haben das unterschrieben, aber die britische Regierung hat das nie akzeptiert. Sie will das Nordirland-Protokoll ändern, was letztlich wieder zu Gewalt in Nordirland führen könnte und langfristig zur Wiedervereinigung mit Irland. Ich bin André Zanto, hallo, und jetzt verbunden mit unserer London-Korrespondentin Christine Heuer. Die verfolgt für uns die Verhandlungen sehr intensiv und sie waren ja auch zuletzt, Frau Heuer, in Nordirland, um die Leute dort zu befragen. Erstmal, wie war es denn da, halb britisch, halb europäisch? Anders als in London?
Ich habe das entspannter gefunden als in England. Es gab zum Beispiel keine Benzinkrise. Ich war Anfang Oktober in Nordirland. Da war das in England das ganz große Thema. Also Nordirland, so hat sich das angefühlt, hat es etwas besser. Und viele sagen, das liegt tatsächlich daran, dass die Nordiren nach wie vor faktisch zum EU-Binnenmarkt gehören. Vor allem auch wegen der Arbeitnehmerfreizügigkeit, die es im Rest des Königreichs seit dem Brexit ja nicht mehr gibt. Deshalb haben ja auch viele osteuropäische Lkw-Fahrer zum Beispiel die Insel verlassen. Und in England fehlen die jetzt, diese Leute, die die Waren tatsächlich zum Verbraucher bringen. Aber in Nordirland gibt es das alles noch. Und das hat dann wirklich, macht im Alltag spürbar einen Unterschied.
Wie ist es denn jetzt inzwischen? Sie haben gesagt, Sie waren jetzt im Oktober in Nordirland, sind jetzt wieder zurück in London. Ist dann die Benzin- und ja, Lebensmittelversorgungskrise da inzwischen besser? Sind die Regale wieder gefüllt?
Also mit den Regalen ist es so, die haben immer seit dem Brexit Lücken gehabt. Nicht überall gleichzeitig. Es ging nicht immer um die gleichen Produkte, aber es hat diese Lücken gegeben. Die Benzinkrise, die war spektakulärer, weil die Leute wirklich vor den Tankstellen Schlange gestanden haben, es zu Staus kam, der ganze Verkehr zum Erliegen kam. Das war gravierender, das hat die Menschen deshalb auch mehr aufgeregt. Die Benzinkrise ist vorbei, da hat sich die Lage entspannt, weil die Verbraucher dann irgendwann ausreichend mit Treibstoff versorgt waren. Und bei den Regalen sieht es aus, wie es hier eigentlich immer aussieht. Es gibt Lücken, aber niemand verhungert.
Boris Johnsons Regierung, die hat ja laut Umfragen so niedrige Zustimmungswerte wie nie. Auch die Oppositionspartei Labour ist da an einer Sonntagsumfrage inzwischen mal wieder vorbeigezogen. Hat das auch mit dem Streit um das Nordirland-Protokoll zu tun, der schon seit längerem andauert und immer heftiger wird?
Nein, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Labour ist über den Brexit gespalten. Das gilt für die Partei wie für ihre Wähler. Und deshalb wird Keir Starmer, der Labour-Vorsitzende, der würde sich mit jeder klaren Position zum EU-Austritt die Finger verbrennen. Deshalb umschifft er das Thema, wann immer er kann. Der Brexit, man muss das so sagen, ist im Moment jedenfalls kein politisches Druckmittel für Labour. Und dass Boris Johnson in den Umfragen zurückfällt, das liegt an der Politik der Regierung und an ihrem Auftreten, vor allem am Auftreten von Boris Johnson. Es gibt einen Filzskandal, Korruption, Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme. Es gibt höhere Steuern, die vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten bezahlen müssen. Es gibt ganz akut ein Problem mit dem Brexit-Versprechen, illegale Einwanderung zu verhindern. Darauf wirft ja die jüngste Tragödie im Ärmelkanal gerade ein grelles Licht. Der Premierminister selbst hat einen schlechten Lauf, er tritt manchmal etwas wirr auf, hat eine Rede jüngst gehalten, in der er einfach den Faden verloren hat. All das schlägt sich allmählich in den Umfragen nieder und es treibt seine Partei und auch die Fraktion auf die Barrikaden. Und das ist gefährlich für Boris Johnson, denn Premierminister ist er nur so lange, wie er Wahlen gewinnt. Und wenn sich das ändert, dann werden die Tories ihn fallen lassen.
Sie waren jetzt in Nordirland für das wichtigste Thema aus europäischer Sicht, nämlich das Nordirland-Protokoll. Wir hören jetzt, was Sie da erlebt haben. Unter anderem nehmen Sie uns ja mit in die Geschichte des Konflikts.
Jeder irische Bürger daheim und im Ausland begrüßt erleichtert und dankbar die heute verkündete Entscheidung von einem Ende der 25-jährigen IRA-Kampagne. Das ist ein Tag, von dem viele schon geglaubt hatten, sie würden ihn nicht mehr erleben. Ein langer Albtraum geht zu Ende.
Irlands Ministerpräsident Albert Reynolds begrüßt am 31. August 1994, dass die IRA, die irisch-republikanische Armee, alle militärischen Aktionen einstellen will. Die Republik Irland und Großbritannien hatten sich zuvor auf Friedensgespräche verständigt und darauf, den politischen Arm der IRA, die Sinn Féin-Partei, dabei voll einzubeziehen. Wir glauben, dass eine gerechte und dauerhafte Vereinbarung getroffen werden kann, sagt mit verfremdeter Stimme ein anonymer Sprecher der IRA zum Waffenstillstand. Und dann?
It is our desire to significantly contribute to the creation of a climate.
Es ist unser Wunsch, zu einem Klima beizutragen, in dem das möglich ist. Wir mahnen jeden, die neue Situation mit Energie, Entschlossenheit und Geduld anzugehen.
Vier Jahre später unterzeichnen der britische Premier Tony Blair und der irische Ministerpräsident Bertie Ahern nach langem Ringen das Karfreitagsabkommen. Es sichert bis heute den Frieden in Nordirland nach Jahrzehnten blutiger Auseinandersetzungen zwischen katholischen Republikanern und protestantischen Unionisten, zwischen Pro-Iren und Pro-Briten. Er könne die Hand der Geschichte auf seiner Schulter fühlen, sagte 1998 Tony Blair. Der Brexit stellt alles wieder in Frage, sagt 2021 Bertie Ahern.
What it has done is it's kind of brought up the issue that we thought we solved in 1998.
Der Brexit hat das alte Problem wieder heraufbeschworen, das wir 1998 gelöst glaubten, die Identitätsfrage, dass man nur britisch oder irisch sein kann und nicht beides. Diesen Streit haben wir erfolgreich geschlichtet zwischen 1998 und dem Brexit-Referendum und nun ist er wieder da.
And that issue was something that we had successfully accommodated from 1998 till the Brexit referendum. And now it's back up again, you know.
Identität in Nordirland, was das nach dem Brexit bedeutet, was es vor dem Karfreitagsabkommen bedeutet hat und wie die Menschen damit umgehen, dafür bietet Nordirlands Hauptstadt reiches Anschauungsmaterial.
Coming up next on the left-hand side, you will see another small garden of remembrance.
In Belfast hat sich Yellow Umbrella Tours auf historische Stadtführungen für Touristen spezialisiert. Die Idee, Zeitzeugen fahren mit ihren Gästen im Taxi an Schauplätze der Troubles, der Unruhen und erzählen ihnen, wie es war und wie es ist, in Nordirlands immer noch geteilter Hauptstadt zu leben. Die Touren bestehen aus zwei Fahrten. Eine führt durch katholische, die andere durch protestantische Wohnviertel.
My name is Jared and my background is simple.
Ich heiße Jared und meine Vorgeschichte ist einfach, sagt der erste Taxifahrer zu Beginn der Tour mit seinem etwas klapprigen traditionellen Black Cap. Jared ist 59, klein, schmal, ziemlich faltig. Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen. Er stellt sich als irischer Republikaner vor und hat mit der Waffe gegen die britische Seite gekämpft. Zweimal saß er dafür im Gefängnis.
I was first captured at 19 after planting a bomb in Belfast City Center.
Das erste Mal haben sie mich gekriegt, als ich eine Bombe im Stadtzentrum gelegt habe. Wir haben sie an der Zentrale der Unionist Party deponiert. Die hatten da gerade eine Versammlung. Und wir haben versucht, sie alle auf einen Schlag zu töten.
At what was called the Unionist Party headquarters. They were having a meeting and we were trying to kill them all in one go.
Anfang der 80er Jahre war das, kurz nach dem Hungerstreik von IRA-Gefangenen, bei dem 7 Männer starben. Es sind republikanische Helden. Ihre Konterfeis schmücken zahlreiche Häuserwände rund um die katholische Falls Road in Belfast. Jared zeigt den Touristen die Wandmalereien und erfährt sie zu den Peace Lines, viele Meter hohe Zäune und Mauern, die bis heute die republikanischen von den royalistischen Vierteln trennen. Jared hat Jahre gebraucht, um den Krieg innerlich hinter sich zu lassen. Heute versteht er sich als Friedensarbeiter, deshalb macht er die Taxitouren. Trotzdem käme es ihm nie in den Sinn, auf der unionistischen Seite ins Pub zu gehen oder einzukaufen. Wir verkehren einfach nicht miteinander, sagt er. Es herrsche kein Frieden in Belfast, bloß die Abwesenheit von Gewalt.
This isn't peace. What we have is an absence of violence. We don't have peace.
Nach einer guten Stunde stoppt Jared sein Taxi an der letzten Peace Line auf seiner Strecke. Dort wartet schon ein anderes Taxi, das von Frank. Sein Job ist es, den Touristen die andere Seite zu zeigen, das unionistische Belfast, die Viertel um die protestantische Shankill Road. Die beiden Männer wechseln ein paar Worte, mehr nicht. Obwohl sie für dasselbe Unternehmen arbeiten, haben sie sich nicht viel zu sagen.
There you go, Frank. This is Christine.
Okay. Not a problem. Sure. Thanks.
Good luck. Thank you.
Frank ist 62 Jahre alt, grauer als Jared, etwas fülliger. Sein Taxi ist neuer, leiser und komfortabler. In den Unruhen hat er auf der britischen Seite gekämpft, beim Militär. Aber er lässt durchblicken, dass er auch bei unionistischen Paramilitärs aktiv war. Hat er jemanden getötet?
I can't say.
Franks Taxitour ist mit Leichen regelrecht gepflastert. Jeder Halt auf der Fahrt durch die mit zahlreichen Union Jacks beflaggten Straßen markiert Anschläge der IAA. Viele der Opfer hat Frank persönlich gekannt. Als er ein Schulkind war, wurde auf ihn geschossen. Er ist mehrmals nur knapp mit dem Leben davongekommen. Wie Jared war Frank voller Hass auf die andere Seite. Auch er hat lange gebraucht, um sich für friedliche Koexistenz in seiner Stadt einzusetzen. Wie Jared bleibt Frank trotzdem lieber auf seiner Seite der Peace Lines. Die erste davon hat Franks Onkel, ein Parlamentsabgeordneter, festgelegt. 1969 war das. Die Briten gaben ihm eine Landkarte, eine andere gaben sie der IAA. Die beiden Männer sollten die Grenze zwischen einem katholischen und einem protestantischen Wohnviertel einzeichnen.
And they said, we don't know where this.
Sie sagten, wir wissen nicht, wo die Trennung verläuft. Zeichnet ihr es ein? Und wir trennen die beiden Gemeinden dann für 48 Stunden. 51 Jahre später ist die Grenze immer noch da.
An einer dieser Grenzen haben im Frühjahr Jugendliche randaliert. Von der unionistischen, also britischen Seite, flogen Brandbomben über den Zaun zu den Republikanern. Die Polizei brauchte Tage, um die Lage wieder zu beruhigen. Das gesamte Königreich war alarmiert. Zwar hat es seit dem Karfreitagsabkommen immer mal wieder politische Gewalt gegeben in Nordirland. Aber das hier war anders. Es war größer und hatte einen sehr grundsätzlichen Anlass, das Nordirland-Protokoll. Jenes komplizierte Konstrukt, das eine harte Grenze auf der irischen Insel auch nach dem Brexit ausschließen soll und deshalb eine Handelsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien in der irischen See geschaffen hat. Die nordirischen Pro-Briten fühlen sich abgetrennt vom Rest des Königreichs, verraten von London. Wie der 19-jährige Joel, der bei den Frühlingsunruhen dabei war.
Sinn Féin are winning, the Republicans are winning. Our identity is under attack.
Sinn Féin gewinnt, die Republikaner gewinnen und unsere Identität ist unter Beschuss. Joel klingt bitter, als er das sagt. So hört es sich an, wenn die Identitätsfrage in Nordirland wieder auf dem Tisch liegt. Erst kürzlich haben vermummte Unionisten zwei Busse entführt, die Passagiere herausgetrieben und die Fahrzeuge dann angezündet. Busse in lodernden Flammen. So sieht es aus, wenn das Identitätsproblem die Nordiren wieder akut umtreibt.
So Liam Neeson, very very famous constituent, and this was in his apartment in New York. We were there for a party one evening.
In seinem Wahlkreisbüro in Ballymena, eine halbe Autostunde nördlich von Belfast, erzählt Ian Paisley Jr. Geschichten zu den Fotos, mit denen alle vier Wände gepflastert sind. Der Raum hat keine Fenster. Durch die hätten im Nordirland-Konflikt Heckenschützen schießen können. Ein Foto zeigt den prominenten unionistischen Politiker neben einem noch prominenteren Mann, dem Hollywood-Star Liam Neeson.
Lovely chap, very big promoter of Ballymena.
Liam Neeson stammt aus Ballymena und kommt oft zu Besuch. Er ist ein einflussreicher Förderer der 30.000 Einwohnerstadt im Wahlkreis North Antrim, den Paisley Jr. als Abgeordneter im britischen Unterhaus vertritt. Ian Paisley gehört der Demokratischen Unionistenpartei an, der DUP, die sein Vater, der protestantische Hardliner gleichen Namens, vor 50 Jahren gründete. Ob Liam Neeson die Paisley-Partei wählt?
I have never asked him what way he votes. I doubt if he's ever voted the UP in his life.
Er glaube nicht, dass Neeson jemals die UP gewählt habe, aber das sei schon okay, solange seine Partei die Mehrheit habe.
Hey, that's okay. Some don't have to, as long as the majority do.
Ian Paisleys Problem ist, dass die DUP keine Mehrheit mehr hat, nach zwei Jahrzehnten, in denen das anders war. Die nächsten regulären Wahlen sind für den kommenden Mai angesetzt. Und in den jüngsten Umfragen führt die pro-irische Partei Sinn Féin stabil mit 3-4% der Stimmen. Ian Paisley und seine Parteigenossen argumentieren, ihre pro-britischen Anhänger seien enttäuscht von dem, was die Politiker in London und Brüssel aus dem Brexit gemacht hätten. Die meisten Unionisten in Nordirland haben 2016 für den EU-Austritt gestimmt. Innerhalb Nordirlands waren sie damit in der Minderheit. Aber das spielt für Ian Paisley keine Rolle.
We haven't properly Brexited in Northern Ireland.
Wir haben keinen richtigen Brexit in Nordirland, egal ob die Leute dafür oder dagegen waren. Tatsache ist, dass das Vereinigte Königreich dafür gestimmt hat, die Europäische Union zu verlassen. Und Nordirland ist Teil des Königreichs. Aber das Protokoll wurde eingesetzt, nur um den EU-Binnenmarkt zu schützen. Leider scheint das wichtiger zu sein, als den britischen Binnenmarkt zu schützen.
And unfortunately, the protection of the European single market appears to be more important.
Das Nordirland-Protokoll muss weg. Davon sind Ian Paisley und die DUP überzeugt. Von Anfang an waren sie dagegen. Seit es eingeführt wurde, verlangen sie von London, Artikel 16 in dem verhassten Abkommen zu aktivieren und es damit faktisch abzuschaffen. Boris Johnson hat früh darauf reagiert. Als es im Frühjahr wegen der neuen Vorschriften zu Warenausfällen in Nordirland kam, stoppte der britische Premier kurzerhand sämtliche Einfuhrkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland. Mit Duldung Brüssels sind sie bis heute nicht wieder in Kraft. Zugleich profitieren Nordirlands Bürger davon, immer noch Teil des EU-Binnenmarkts zu sein.
My office.
Mein Büro liegt in einem Einkaufszentrum mit einem großen Supermarkt und vielen anderen Geschäften,
sagt Paul Maskey von der Sinn Féin, Unterhausabgeordneter in London für den Wahlkreis West Belfast.
Die Regale sind voll, die Menschen können alles kaufen. Die Tankstelle nebenan hat genug Benzin. Die Leute kommen und gehen, wie sie wollen. Warum sollte irgendjemand diese Schutzvorkehrungen abschaffen wollen?
People come and go as they want. Why would anybody want to remove those protections?
Zu den Schutzvorkehrungen, von denen Maskey spricht, gehören Lkw-Fahrer und volle Laster, die es in Nordirland wie in der EU ausreichend gab, während die Briten zu Beginn der Versorgungskrise vor leeren Supermarktregalen standen und sich an Tankstellen um knappen Treibstoff balgten. Der große EU-Binnenmarkt ohne aufwendige Warenkontrollen, dafür mit Arbeitskräften, die grenzüberschreitend arbeiten dürfen, zahlt sich aus für die Nordiren. Für die Republikaner unter ihnen ist der Zugang zum Binnenmarkt zugleich das wirkungsvollste Argument für ihr politisches Ziel, die Vereinigung mit der Republik Irland. Wenn die Mehrheit der Bürger lange genug sagt, dass sie ein Referendum darüber möchte, dann muss London eines ansetzen. So ist es im Karfreitagsabkommen vereinbart. Im Supermarkt unter Paul Maskeys Abgeordnetenbüro fiebern viele Kunden einer solchen Abstimmung bereits entgegen.
Wir wollen für ein vereinigtes Irland stimmen. Es wird passieren. Wahrscheinlich schon in den nächsten 10 Jahren. Wenn wir der Republik Irland beitreten, sind wir zurück in Europa.
Die Sonderstellung ihres Landes zwischen Großbritannien und der Europäischen Union macht immer mehr Nordiren Lust auf ein geeintes Irland und damit auf den Abschied vom Königreich. Genau darauf haben die nordirischen Republikaner gehofft. Und genau das fürchten die Unionisten wie der Teufel das Weihwasser. Die einen setzen deshalb auf das Protokoll, die anderen auf einen Brexit ohne Sonderregeln für Nordirland. Es ist ein politischer Streit, der sich in der Auseinandersetzung zwischen der EU und Großbritannien spiegelt. Boris Johnsons Regierung droht immer wieder, das Nordirland-Protokoll mit Artikel 16 auszuhebeln. Die Europäische Kommission versucht das mit großzügigen Umsetzungsregeln abzuwenden. Wenn sie sich nicht einigen, droht als Konsequenz ein Handelskrieg zwischen Europäern und Briten. Manche Beobachter raten deshalb mittlerweile allen Beteiligten, es einfach laufen zu lassen und nicht so genau hinzusehen. In seinem Büro über dem Supermarkt in West Belfast gibt sich Paul Maskey gelassen. Die Zeit arbeitet für seine, für die republikanische Seite. Davon ist der Sinn Féin-Politiker überzeugt. In spätestens 20 Jahren seien Irland und Nordirland vereint.
It'll be an island and a country where people say work together. It'll be an island that welcomes everyone.
Es wird ein Land sein, in dem die Menschen zusammenarbeiten. Eine Insel, die jeden willkommen heißt. Ein Land, das nach Konflikten über viele Generationen nach vorn schaut. Ich glaube, wir werden ein Vorbild für viele andere Staaten in der Welt sein. Und ich finde das gut.
So die Stimme eines Sinn Féin-Politikers in Nordirland. Getroffen hat ihn Christine Heuer, mit der wir jetzt weiterhin verbunden sind. Denn wir wollen noch ein paar Fragen klären, unter anderem Artikel 16. Den haben Sie jetzt öfter mal benannt. Was steht da eigentlich genau drin, Frau Heuer?
Also im Wesentlichen steht da drin, dass jede Seite, jeder Vertragspartner eigenhändig Bestimmungen des Abkommens, des Brexit-Abkommens außer Kraft setzen kann, wenn sonst ernste wirtschaftliche, soziale oder ökologische Schwierigkeiten drohen. Es ist also so etwas wie die Erlaubnis, einseitig Teile der Vereinbarungen zu Nordirland außer Kraft zu setzen und eben ausgerechnet in dieser sehr sensiblen Nordirland-Frage den Konsens aufzukündigen. Und darin liegt die Sprengkraft dieses berühmt-berüchtigten Artikel 16.
Und was passiert, wenn der angewendet wird, zum Beispiel von der britischen Regierung, die das hier öfter mal anspricht?
Das kann man nicht genau vorhersagen. Praktisch können alle Teile des Nordirland-Protokolls außer Kraft gesetzt werden. Wenn eine Seite sich dazu entschließt, dann muss man also gucken, was genau sie außer Kraft setzt und was das dann konkret bedeutet. Aber Artikel 16 würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Dominoeffekt auslösen. Denn wenn eine Seite diesen Artikel aktiviert, dann hat der zweite Vertragspartner das Recht, mit eigenen Mitteln zu reagieren. Nicht nur juristisch, sondern auch ganz praktisch mit Strafzöllen zum Beispiel. Und deshalb droht schlimmstenfalls ein Handelskrieg zwischen der Europäischen Union und Großbritannien, wenn das Nordirland-Protokoll beschädigt wird, wenn es in Teilen aufgekündigt wird. Und keiner kann vorhersagen, wie sich eine solche Geschichte dann weiterentwickeln würde. Aber man muss fürchten, dass es dann zu einer richtig großen Eskalation kommt.
Die will jetzt erstmal keiner. Die britische Regierung, die Tories, die wollen dieses Nordirland-Protokoll neu verhandeln. Was wollen sie genau ändern und was wollen sie jetzt nicht mehr an dem Bestehenden haben?
Also ändern wollen sie die Kontrollen, die vorgeschrieben sind zwischen der britischen und der irischen Insel. Boris Johnson hat die sehr früh nach dem Brexit außer Kraft gesetzt, als es die ersten Probleme gab. Die sind auch noch nicht wieder in Kraft. Und da fordern die Briten Erleichterungen. Die EU hat darauf am Ende mit sehr großzügigen Umsetzungsregeln geantwortet, die sie vorschlägt. Aber die englischen Unterhändler, die sagen immer wieder, das reicht uns nicht aus, wir wollen mehr. Und vor allem wollen wir, dass der Europäische Gerichtshof nicht mehr mitreden darf über Dinge, die sich in Nordirland abspielen, also auf dem Boden des Königreichs. Da geht es um die Souveränität. Die EU auf der anderen Seite kann nicht auf den EuGH verzichten. Er ist ja das Rückgrat in allen juristischen Fragen, wenn die Europäische Union agiert. Und die Briten haben dieses Abkommen ja auch im vollen Wissen über die Rolle des EuGH darin unterschrieben. Sie wussten es, sie haben Ja dazu gesagt, sie haben es ausgehandelt, sie haben es als großen Erfolg gefeiert und jetzt stimmt das alles nicht mehr.
Das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Sackgasse, in die sich jetzt die Europäische Union und die britische Regierung da gefahren haben. Entweder verprellen die Briten die EU oder sie verprellen eben ihre Anhänger in Nordirland und verlieren sie dann vielleicht sogar diese Provinz eben an Irland. Dann läuft es auf eine Wiedervereinigung hinaus. Sehen Sie dieses Problem auch wirklich so drastisch?
Ich sehe das Problem. Ich sehe das eher langfristig. Ich glaube aber, darum geht es London überhaupt nicht. Ich glaube, dieses Nordirland-Protokoll und der fortdauernde Ärger, die Diskussion darüber, das ist so eine Klaviatur, auf der Boris Johnson immer wieder gegen die Europäer in die Tasten greifen kann. Damit lenkt er von eigenen Fehlern ab. Damit stachelt er seine Wählerschaft auf und an ihn zu wählen. Damit schürt er also Zustimmung zu sich selbst. Und Nordirland spielt für die Engländer, jedenfalls für die konservativen Engländer, die die Tories wählen, in Wahrheit keine große Rolle. Es hat schon sehr früh Umfragen gegeben, in denen die Tory-Basis gesagt hat, wenn wir uns entscheiden müssten zwischen dem Brexit und Nordirland, dann geben wir lieber Nordirland preis. Und daran hat sich nach meinem Eindruck nichts geändert.
Christine Heuer aus London, vielen Dank.
Sehr gern.
Ich bin André Zante und in den nächsten Folgen hier im Weltzeit-Podcast schauen wir unter anderem nach Syrien, dort in die Kurdengebiete und nach Afghanistan, um zu schauen, wie die Taliban die ersten Wochen und Monate dort regieren. Bis dahin.